steht aber auch Zugdurchfahrt.
Ja, ja, es ist aber.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marian und Lena Brasch.
Guten Morgen. Guten Morgen. Wir fahren nach Leipzig und das ist krass, weil ich dachte irgendwie Sonne am Vormittag, easy, aber es ist total voll dabei.
Vormittag, das ist früh am Morgen.
Fährt unser Zug. Wir fahren nach Leipzig und besuchen Dimitri Kapitelmann.
Genau.
Und der holt uns vom Bahnhof ab dann, oder?
Er holt uns vom Bahnhof ab, fahren nach Grünau. Also in Leipzig gibt es auch in Grünau. Mhm. Dann von dort aus, da ist er groß geworden, dann von dort aus nach Plagwitz.
Ist das so eine Plattenbausiedlung?
Ja. Und in Plagwitz hatten seine Eltern einen Laden, ein Magazin.
Russische Delikatessen.
Ja, ja, genau. Und dann ist er von dort aus nach Konnewitz, als er 18 war, und hat einen Teil seines Lebens verbracht, der ihn dann doch auch glücklicher gemacht hat. Mhm. Aber das wird er uns ja alles erzählen.
Welche Plätze haben wir nochmal?
103, 104, also wie beim letzten Mal.
108.
Ah ja.
Mama, du hast doch sicher Kaffee gekocht und mitgenommen und eingetuppert.
Wäre möglich.
Darf ich einen haben?
Wir sitzen jetzt im Zug und das Kind möchte Kaffee.
Okay. Guck mal, hier hat jemand seine Fettstirn ans Fenster gedruckt. Siehst du das?
Wie deine Fantasie gleich wieder blüht.
Wie lange fahren wir?
Eine Stunde, 30, anderthalb Stunden oder sowas, ne?
Guten Morgen und willkommen im ICE nach Zürich.
Sag mal, er und seine Familie ist ein Kontingentflüchtlinge, ne?
Ja.
Das ist aus der Ukraine gekommen.
86, glaube ich.
86 und dann direkt.
Nee, Quatsch,
94, 86 ist er geboren.
Ja. Genau. 94.
Und aus der Ukraine direkt nach Leipzig?
Nee, ich glaube, die waren erst in Merane. Aha. In der Nähe von Chemnitz ist das. Der Schriftsteller? Zwei Romane, glaube ich, geschrieben. Hm. Und ich glaube, aber sehr autofiktional. Ne? Das eine heißt Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, glaube ich.
Genau, das andere ist eine Formalie in Kiew.
Unser nächster Halt ist dann in wenigen Minuten Leipzig Hauptbahnhof. Nächster Halt ist Leipzig Hauptbahnhof.
Genial. Ja, Michael, ich habe noch mal so gelesen, dass er schon auf jeden Fall eine jüdische Identität hat. Also sich als Jude sieht, ohne eben religiös zu sein oder die Kultur so sehr zu pflegen für sich. Das finde ich total spannend, weil es mir ja so ein bisschen so ähnlich geht, beziehungsweise dass das so ähnlich geht, ne? Aber wir ja auch überhaupt nicht traditionell oder mit irgendeinem Bezug zum Judentum so richtig aufgewachsen sind, außer dass es eben diese Familiengeschichte gibt. Man sich trotzdem diese, also trotzdem so eine Identität, so eine jüdische Identität für sich hat. Hast du das eigentlich nicht wirklich, ne?
Nee, also von Identität würde ich gar nicht sprechen. Also Wurzeln, ich spreche immer von Herkunft und Wurzeln. Aber Identität ist ja dann doch etwas, womit ich identifiziere mich mit meinem eigenen Judentum. Dazu fehlt mir aber zu aber mit sehr mit meinem, ich identifiziere mich mit der Geschichte meiner Familie.
Genau, aber das finde ich dann auch eine Identität sozusagen. Also das ist das, was ich meine, glaube ich, ne? Das ist so, das ist sozusagen man ja das Kind sein, der, also das Kind der Geschichte.
Ja,
ist
also geprägt das, durch die Geschichte.
Genau, durch die Familiengeschichte, ja. Oder durch die jüdische Geschichte, durch die Verfolgung.
Ich finde mal so schwierig bei Identität, also wenn man auch von DDR-Identität spricht, ich finde so, Peter, mein Bruder, Peter hat mal gesagt, niemand ist identisch mit einem Staat. Also man ist identisch mit seiner eigenen Geschichte vielleicht, ja, oder so, oder man fühlt sich verbunden, aber.
Aber heißt es denn, dass heißt Identität, finde ich nicht, dass das gleichzeitig heißt, dass man identisch ist mit etwas, sondern dass man sich identifiziert und sich zugehörig fühlt.
Ist das ja, vielleicht Zugehörigkeit ist vielleicht ein anderes, besseres Wort dafür. Ne?
Uns vorm Bahnhof
ab? Nee, also ich denke mal am Gleis. Vorne am
Gleis. Da ist er.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Marion, hallo.
Hi, Lena, freut mich. Hi.
Okay, wo fahren wir denn jetzt hin? Gleich?
Nach Grünau.
Nach Grünau.
Ich war relativ lang nicht mehr in Grünau. Ich glaube, das letzte Mal 2017 oder 18 in Grünau. Aber auch nicht wirklich freiwillig, sondern beruflich. Weil damals standen auch die sächsischen Landtagswahlen bevor und Grünau hatte ziemlich hohe AfD-Werte. Und gleichzeitig schien es aber ein bisschen so, als würde sich die Geschichte wiederholen. Insofern, dass sehr viele Geflüchtete aus Syrien eben wieder nach Grünau kamen, zu sehr vielen AfD-Wählern.
Yeah.
So wie es ja bei uns vergleichbar gewesen ist, dass die ganzen Kontingentflüchtlinge zu den Nazis kamen.
Yeah. Mit welcher Straßenbahn fahren
wir? Ne?
Wir müssen Fahrkarten noch kaufen. Was?
Nee, wir haben doch ein Deutschland-Ticket, oder?
Ach ja, stimmt.
Freiwillig war ich das letzte Mal in Grünau am Kulpitzer See zum Baden. Das muss so 2017 gewesen sein. Mit einem sehr verstörten, nee, eigentlich mit einem zuerst charmierten Freund aus Offenbach, der so gesagt hat, hey, es ist doch hier ja, ein bisschen platter, aber es gibt auch See und es ist voll nett. Und dann kamen wir zurück vom Baden zum Parkplatz und jemand hatte sein Fenster eingeschlagen.
Ach du Scheiße, oh fuck.
Und das war jetzt auch kein... Das ist auch kein Tesla oder so. Das war ein kleiner Familienwagen mit Kindersitzen drin. Das waren meine letzten Besuche in Grünau. Ein bisschen Recherche und Fensterscheiben kaputt schlagbaden.
Das heißt, wir fahren jetzt mit deinen gemischten Gefühlen dorthin.
Ja, so gemischt sind die gar nicht.
Nee. Also jetzt meine nach der Zeit. Ne? Also die sind eigentlich eindeutig. Ne?
Die sind eindeutig. Ich kann gar nicht weit genug von diesem Viertel wegbleiben. Ich habe mich in letzter Zeit oft gefragt, wie sehr ich mich eigentlich von dieser Zeit da prägen lassen soll. Wie sehr das auch meinen Blick auf Deutschland prägen sollte. Und meine Fähigkeit, Bereitschaft zu sagen, ich gehöre auch zu diesem Land. Ich bin hier auch willkommen und sicher. Also das wurde damals einfach extrem stark zerstört. Auch abgesehen von der Gewalt einfach. Rein habituell, rein von dem, was uns demonstriert wurde, nämlich A, wollten wir euch hier nicht, B, werdet ihr nie so sein wie wir, ihr werdet nie organisch Teil von dieser Gesellschaft sein, von Deutschland sein. Aber es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, also sowohl räumlich als auch zeitlich. Also die Mitte der 90er sind natürlich eine andere Zeit, ich verstehe das. Ich will da eigentlich auch nicht stehen bleiben, aber... Emotional war das halt die erste richtig krasse Prägung, politisch.
Das ist deine Kindheit auch, ne? Also
auch eine Jugend.
Kindheit,
auch eine Jugend. Also es war ja nicht 2-3 Wochen. Und damals war Grünau, also zumindest aus unserer Hinsicht, auch ein recht begehrtes Viertel. Vierzimmerwohnung und Zentralheizung.
Ja. Aus welchen Verhältnissen seid ihr in Kiew gekommen? Also wie habt ihr dort gelebt?
In Kiew hatten wir so eine kleine Chruschtschowka, so ein kleiner roter Ziegelstein. Die Wohnung gehört uns auch tatsächlich immer noch da. Ja, ganz klein und bescheiden, aber ich meine kindlichen Begriffe um Lichtjahre heimeliger und selbstverständlicher, das schon. Zu ihrer Rechten ist der gute alte Palmgarten.
Musikalische Komödie. Übergang zur.
Da habe ich zwei Gedichte geschrieben. Als 15-Jährige. Sehr überzeugt davon, dass sie sehr gut waren.
Existieren die noch?
Leider nicht.
Leider nicht?
Ich finde es schon spannend, die mal zu lesen.
War das Liebesgedicht?
Was ist da? Nee, ich glaube nicht. Ich höre, es waren politische Gedichte. So eins, das hieß der Patriot. Ich habe geschrieben, der Patriot, er ist devot. Weiter weiß ich aber auch nicht.
Der Anfang schon mal gut.
Ja.
Genial.
Ja, den dürfen sie auch nicht senden, den könnte ich noch verwenden.
Okay.
Das ist jetzt schon richtig für, Grünau.
Ja. Na, die Ecke wurde dann schon echt auch gut gefährlich. Und da hinten über die Brücke, da musstest du bereit sein, wegzurennen, falls die Nazis kommen.
Bist du viel weggerannt?
Konstant. Es ist nicht das Wegrennen, das Einzelne, das ist die Bereitschaft, das Bereithalten zum Wegrennen. Also ich staune da auch immer wieder darüber, wie selbstverständlich das für uns war. So, ey, wir fahren jetzt da und da hin. Man schaut einfach, ob keine Nazis kommen. Ganz gewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen, also wie Mückenspray oder so. Das hier, ich glaube, das ist das WK5. Galt auch als das sogenannte Bel Air von Grünau. Wie man sieht, sind die Platten hier ungefähr nur 5 Stockwerke hoch und auch nicht in einem großen Block, sondern für sich stehend wie der Louvre.
Nächste Haltestelle, Kiewer
Straße. An dieser Haltestelle, das habe ich auch in meinem ersten Buch beschrieben, habe ich einmal kam ich so nachts von einem Basketballturnier heim und hier war absolut alles voll mit Nazis, so 100 ungefähr
an der ganzen Haltestelle. Einfach hier abhängen oder?
Ja, die haben hier gewartet, so abgehangen, optional halt jemanden verkrüppeln. Und ich habe so gedacht, ich steige jetzt hier aus, ich lasse mir nichts erzählen. Und laufe so hier lang und dann kommt schon der erste Trupp auf mich zu und die sagen so, ja, denkst wohl, du bist ein ganz Horber. Und holen schon so richtig saftig aus. Also die hätten mich halt zu Matsch gemacht hier. Mhm. Mein Vater hat da hinten gewartet, wollte mich abholen. Hätte lange warten können. Und dann kam aber so ein größerer Typ, also rothaarig, wie man halt rothaarig sein kann mit Glatze, aber hat gesagt, lass den mal durch. Und ich habe es gar nicht verstanden, wieso ich da jetzt so einen Fürsprecher habe. Habe dann später herausgefunden, dass das der nette Nazi Dirk war, mit dem mein Vater immer hinten auf der Gassi-Runde war mit den Hunden. Und irgendwie hat dann dieser Typ gewusst, dass ich der Sohn vom Besitzer von Bessetau Gina bin. Und dann durfte ich unversehrt nach Hause gehen.
Krass, wann war das?
98, 99.
Und ihr seid 94 hier angekommen in Grünau.
96.
Und vorher wart ihr in Merane.
Ja, ich würde so einen kleinen Bogen machen und so lang laufen. Also all das war ein riesiger, miteinander verbundener Block von 11 Geschossern, die man auch noch so im 9. Stock quasi von Haus zu Haus durchlaufen konnte.
Und jetzt ist es eine komplett verwilderte Grünfläche, aber eigentlich ganz schön. Also ich meine, man kann sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie es anders aussah. Es ist einfach viel, viel grün.
Aber ihr habt auch in einem dieser 11 Geschosser gewohnt?
Ja, im 8. Stock.
Im 8. Stock.
Ich erinnere mich noch, wie Livia Fischer, die auch hier irgendwo in der Platte zumindest einmal gewohnt hat, in der Schule so ein Foto mit hatte von diesem riesigen, riesigen Block und dann mit einem roten Filzstift den kleinen Balkon mit so einem Herz umkreist hat.
Och,
und wir daneben geschrieben hat.
Und sag mal, du bist aber gar nicht traditionell jüdisch aufgewachsen, ne? Dein Uropa war Rabbi, habe ich gelesen.
Ja, viele, die männliche Linie der Kapitelmänner, also die Männer, die guten Kapitel kannten vom Heiligen Buch, die waren Rabbis. Aber ich bin gleichzeitig das Produkt ganz, ganz vieler fieser historischer Brüche und Genozide, die meine Familie davon weggebrannt hat, wirklich jüdisch leben zu können. Und gleichzeitig aber auch den Sohn von einem Vater, der einfach auch sehr unspirituell ist.
Aha, okay.
Der dann gesagt hat, mein Gott sind die Zahlen.
Sein Gott sind die Zahlen?
Ja, die sind wenigstens immer für alle gleich. Der ist dann Mathematiker geworden. Aber hat dann natürlich auch, als wir in Israel waren, in der Klagemauer gebetet.
Aha.
Also ich gefragt, ja, warum? Du glaubst ja nicht an Gott. Und gesagt, naja, aber ich bin Jude, ich bin hier. Ich könnte mich täuschen.
Versuchen kann man es ja mal. Das habe ich auch gedacht, dass ich da war tatsächlich.
Und wann hast du oder wie hast du erfahren, dass du jüdisch bist? Also irgendwie muss es ja die Geschichte dann auch zu dir gekommen sein.
Ich weiß nicht, ob es jemals dieses Gespräch gab.
Mhm.
Wir sind Juden. Du bist Sohn eines jüdischen Vaters. Mein Vater hat eher so viele Witzchen gemacht, hier und da ein jiddisches Wort eingebaut.
Wir haben uns vorhin so über jüdische Identität unterhalten. Mhm. Hast du eine jüdische Identität oder eine jüdische Zugehörigkeit in dem Sinne? Oder kannst du das irgendwie definieren?
Naja, also es gibt ja recht viele weltliche Juden.
Ja.
Es gibt auch viele patrilineare Juden, die sich von der Orthodoxie jetzt nicht mehr ins Schofarhorn jagen lassen und einfach sagen, ich lasse mich nicht von dieser Kuckucksregel ausstoßen. Aber selbstverständlich. Ich bin der Mensch, der mich am meisten geprägt hat, den ich auch fast am meisten liebe, ist Jude. Die Autoren, die ich liebe, sind oft jüdische Autoren. Das dialektische Prinzip des Denkens, des Humors, so die Art, die Welt zu sehen, finde ich immer wieder im Judentum wieder selbstverständlich.
Mhm.
Ich kann das Gespräch über Identität ein bisschen im guten Sinne abkürzen. Also ein richtiger Deutscher wird aus mir nicht. Dafür ist einfach zu viel Genozidporzellan zerbrochen worden und dafür ist mir das Land auch jetzt immer noch zu bereit, rechts zu sein. Ein Ukrainer finde ich auch nicht. Dann spreche ich auch noch Russisch, das macht auch nichts besser. Als Jude hab ich Gott auch ein bisschen missverstanden mit einem jüdischen Vater. Genau genommen bin ich ein sehr vielfältiges Nichts. Das wiederum für sich ist eine sehr jüdische Erfahrung, wenn man aus allen Existenzen oder Identitäten immer wieder ausstoßbar ist. Die Ironie ist nun, dass sich dieses vielfältige Nichtsein, diese relativ grausame Freiheit, die ich sozusagen habe, am besten artikuliere durch die deutsche Sprache.
Ja.
Das ist dann schon so mein bester Freund und sicherster Verbündeter geworden.
Also du fühlst dich einer Sprache zugehörig, ein Gefühl?
Na, ich fühle mich auch der russischen Sprache sehr, sehr zugehörig. Ja. Aber in der deutschen Sprache bin ich sicher genug, alles Schwierige, alles Missverständliche, alles Doppelsinnige auch ausdrücken zu können. Also man sagt wirklich nicht ohne Grund, dass man einer Sprache mächtig ist. Weil beim Russischen habe ich das Gefühl nicht. Wir sind jetzt bei meiner alten Schule, die jetzt relativ modern gestrichen ist, in weiß und grün und mit neuen Fenstern, die früher aber so irre einfach, also hyperplatte war. Die Sporthalle ist aber noch die gleiche.
Ja.
Hier hat mich der einzige Nazi an unserem Gymnasium in den Bauch geboxt. Ich hoffe, er ist jetzt arbeitslos und unglücklich. Haus 2 war das musisch-künstlerische und das war Haus A. Haus A war ein Problem, da war Mathe und Physik und das Direktorat. Haus 1 war ein Problem, Haus A.
Haus A. Und du warst aber im Haus B?
Ja, ich musste ja auch in Haus A.
Ah, okay. Ach so, klar, zu den Fächern. Ja, klar. Aber du warst lieber im Haus B.
Ich war viel lieber in Haus B.
Wie warst du in der Schule?
Ich würde sagen, verkannt.
Natürlich.
Ich würde viel dafür geben, drin zu sitzen und mir anzuhören, wie unsere DDR-geprägten Lehrer, oder zumindest die Älteren, mir zum Beispiel das Grundgesetz erklärt haben. Mhm. Also ich habe schon im Nachhinein das Gefühl, dass da viele Lehrer waren, die noch nicht so ganz verarbeitet hatten, dass die DDR nicht mehr existiert und die, glaube ich, eher auf das Disziplinieren bedacht waren als das musische Grundprofil der Max-Klinger-Schule. Also ich denke schon oft daran, dass man mich vor allem zum Einordnen hier erziehen wollte, um das Wort Unterwerfen mal zu vermeiden. Ich hatte schon relativ viel Ärger. Und das Gemeine war aber, dass ich tatsächlich zumindest ab der 9. und 10. eigentlich ein super interessierter kleiner Verrückter war, der total Lust hatte auf Deutsch und Geschichte und also Haus B einfach.
Mhm. Aber das waren natürlich alles DDR-Lehrer, ne? Also die irgendwie komplett mit einem anderen Lehrplan konfrontiert waren, die aus der DDR, aus dem DDR-Lehrplan der Staatsbürgerkunde hinüberwechselten ins Grundgesetz.
Und ja, so. Ja.
Das muss ja auch krass gewesen sein. Ich will die jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber das waren natürlich alles sozialistische Persönlichkeiten, die in diesen Lehrerberufen arbeiteten. Ne?
Ich meine, also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich kann natürlich den Menschen nicht vorwerfen, dass sie die Geschichte in sich tragen, die sie haben. Und also, dass das ein massiver historischer Bruch ist, verstehe ich auch vollkommen. Aber ich würde eben schon gerne wissen, wie viel in diesen Jahren, wo ich nun mal sehr prägbar war und wo ich ja auch mich sozusagen sehr stark unterordnen musste, also wie viel davon noch so gehaben aus dem alten System war.
Hast du noch so Erinnerungen an Gefühl, okay, das ist jetzt mein Zuhause, ich gehe jetzt in ein völlig unbekanntes Leben, ich verlasse meine Freunde, meine Heimat?
Das ist jetzt eher die feuilletonistische Sicht. Ich habe das eher so empfunden, dass wir einen Ausflug machen.
Ah ja, okay.
Und ich weiß, dass das Ziel sehr lange Israel war.
Ja.
Mein Vater da auch schon so Sachen hingeschickt hat. Und er meinte zu mir, naja, wegen dir sind wir nicht nach Israel. Wieso wegen mir? Weil du als Jude ohne jüdische Mutter in Israel immer ein Bürger, ein Jude zweiter Klasse gewesen wärst. Was erstmal kein unkomplizierter Satz ist, finde ich. Es einem schon sehr viel Verantwortung zuschiebt für Dinge, die man gar nicht verantwortet. Ich habe mir dann später gewünscht, ich hätte gesagt, na zum Glück haben mich die Nazis in Gronau total an die Brust gedrückt und als einen von ihren akzeptiert. Aber also aus heutiger Sicht betrachtet, ich bin jetzt hier mit ihnen unterwegs, ich kann frei, frech und in eigenen Worten all diese Dinge erzählen und ein paar Leute interessieren sich auch dafür. Ich habe meinen Beruf gefunden, wenn nicht sogar meine Berufung. Also ich kann wirklich bei allen politischen Kämpfen, die ich in diesem Land so habe und mit austrage, kann ich sagen, tolles Leben, tolles, freies Leben. Besonders für meinen Vater ist es hier, also wäre Israel einfach besser geworden. Er hätte sich da einfach viel organischer auf das Land und die Gesellschaft einlassen können. Das ist hier einfach nie passiert. Und es ist natürlich in gewisser Weise traurig und schubst mich dann auch wieder in die Nähe des Satzes, wir sind wegen dir hierher.
Stimmt es, dass ihr bzw. du erstmal den Namen deiner Mutter getragen hast, als ihr nach Deutschland gekommen?
Aus Schutz waren
also Kapitelmann war.
Ja, das sind eben so viele kleine Dinge, die einen begleiten und die für sich total substanziell sind und total viel erzählen. Also weil ich vorhin sagte, das Gespräch mit so, wir setzen uns jetzt hin, gießen uns Wasser ein und sprechen darüber, dass wir Juden sind, das gibt es so nicht. Mhm. Es gibt so also Andeutungen, es gibt so Witzchen, es gibt die Sache mit dem Namen, es gibt auch die Bitte um Vorsicht. Manchmal hat mir mein Vater auch sehr brutal einfach so zwei Sätze zugeworfen und gesagt, denk bloß nicht, dass es hier keinen Antisemitismus gibt. Den gibt es hier auch, den darf man in Deutschland nur nicht so offen zeigen wie in der Ukraine. Also folgender Vorschlag,
ja?
Wir laufen kurz und fahren in den Westen, es sei denn, ihr schreit, wir wollen noch mehr von Grunau, wir kriegen nicht genug.
Nee, ich glaube, das ist ein guter Plan, oder?
Ja, glaube ich auch.
Okay.
Ja.
Wir laufen jetzt durch den Leipziger Westen, wo meine Eltern fast ein Vierteljahrhundert lang ihren russischen Spezialitätenladen Magazin hatten.
Und der wurde aufgrund der Pandemie dann geschlossen?
Ja, also den habe ich während der Pandemie übernommen, damit meine Eltern sicher zu Hause sein konnten und als Risikogruppe nicht krank werden.
Ja.
Der lief aber vorher schon nicht so gut. Und dann habe ich da, glaube ich, so ein halbes Jahr gearbeitet und dann habe ich den geschlossen. Mhm. Also in gewisser Weise zumindest das berufliche Lebenswerk meiner Eltern eingemottet. Hier haben wir eine typisch deutsche Handelsstraße voller arbeitender Ausländer. Spirit of India, Mam Mam, der spielt hier Multikulti, Döner Idris.
Alles da.
Also ich reite da auch deshalb so sehr drauf rum, weil meine Eltern genau zu diesen sich bucklig arbeitenden Einwanderern in dieser Straße gezählt haben.
Was ist denn da jetzt drin? In dem Laden deiner Eltern?
Also wenn the word on the street Bar ist, dann ist der jetzt so ein Schönheitssalon, um nicht zu sagen ein Spa.
Ah, okay.
Das Asylbewerberheim, in dem wir in Miranda gelebt haben, wurde abgerissen. Das Haus in Grünau, in dem wir gelebt haben, wurde abgerissen. Der Laden, in dem meine Eltern ihr halbes Leben gearbeitet haben, da bin ich mir nicht mehr sicher, welcher von denen es ist. Ich werde jetzt bei der Quelle nachfragen. Алло, гуд шабас, аба. Папчик, подскажи, пожалуйста. Все, понятно, давай, спасибо. Nummer 44.
44?
44.
Dann sind wir, glaube ich...
Wir müssen weiter vor.
Müssen wir noch ein bisschen weiter laufen. Begeht dein Vater Schabbes? Also macht er irgendwie was? Oder?
Also Schabbes ist das eine Gebot, das wir eisern einhalten. Also natürlich... Völlig missachtend.
Natürlich, weil wir dürften nicht unterwegs sein.
Überhaupt
jetzt, ne?
Nicht.
Ja.
Und auch das Telefon nicht benutzen.
Nein. 44.
Also auf jeden Fall hier.
Ja, guck mal, steht hier Plagwitz.
Aber es wurde aufgeteilt, ne? Es ist ja nicht nur ein Spa, es ist auch ein Café.
Ein Café. Was, also hier wurden, hier haben deine Eltern russische Delikatessen verkauft?
Also auch die Georgier kamen hier einkaufen für Chalwa und Wein und Polnische Leute kamen wegen der Wurst und Ukrainer, man kam natürlich auch ganz viele wegen allem Möglichen. Aber ja, die Hauptprodukte waren schon so russischer Wodka, Kaviar, Fisch,
Konfekt,
Souvenire aller Art, natürlich russischer Rotgoldschmuck, ganz wichtig. Kleine orthodoxe Kreuzchen, Gürkchen, Weißkohl, alles Mögliche.
Und war das dann auch so ein Treffpunkt? Also war das auch wie, man geht da rein, man kennt die Eltern, eure Eltern und war das wie so ein, ist das jetzt Sozio-Kitsch oder so?
Nee, ist kein Sozio-Kitsch. Also zum einen war es für mich teilweise total schön, weil Also hier kam das deutsche Publikum zu uns. Ja. Hier wollten sie etwas von uns, etwas Russisches. Hier waren wir nicht die Ausstoßbaren, sondern die, die etwas boten. Das eigene. Und über die vielen Jahre hätte ich auch nie gedacht, dass zwischen Russland und der Ukraine mal so eine Jahrhundertkatastrophe sich ereignen könnte. Das war für mich eine große Identität. Das waren die unseren, die Nasche. Und ich habe auch in den 20, 25 Jahren ja nie einmal Russen und Ukrainer über irgendwas streiten gehört. Natürlich kamen auch Leute hier, um einfach Russisch zu sprechen oder Ukrainisch zu sprechen. Also wenn man so ein Diaspora-Geschäft führt, ist es natürlich auch ein soziologischer Kosmos, wo die Leute total viel Sicherheit finden. Ich kann mich noch an eine ältere russische Dame erinnern, die ich bedient habe. Die hat mich gefragt, was für entweder Wurst oder Aufstrich wir haben. Und unser Sortiment war halt total dünn. Ich habe gesagt, ja, also wir haben hier die Kapciono und hier die Triparesionka, aber wenn Sie 30 Meter weiter zu Edeka gehen, haben Sie einfach viel mehr Auswahl, auch verträglicher. Und man so, ja, aber hier kann ich halt Russisch sprechen. Und dann hat sie diese zwei Würste, die wir hatten, gekauft. Also mein Vater hat gern mal gesagt, das hier ist eigentlich ein jüdischer Laden. Es ist vordergründig ein russischer Laden oder ein osteuropäischer, aber in erster Linie ist es ein jüdischer Laden. Um sich dann im nächsten Atemzug über die jüdischen Kunden aufzuregen, dass die nur für 70 Cent Würsing kaufen und selbst um den noch feilschen.
Aber das war ihm schon wichtig, weil es...
Das war ihm wichtig, ja. Also, ich wiederhole mich da ein bisschen, aber dieses Motiv der Ausstoßbarkeit, weil man Jude ist, das hat sich hier in gewisser Weise wiederholt, weil hier war das nicht. Aus seinem eigenen Laden konnte man ihn nämlich so leicht ausstoßen. Romantisiere ich natürlich auch an. Also es war natürlich auch eine selbstständige Knochenmühle einfach. Das sind jetzt so die schönen Identitätsaspekte, die ich daraus ziehe. Aber natürlich war die Selbstständigkeit brutal, 6 Tage die Woche zu arbeiten hier. Ich wünschte, meine Eltern hätten zumindest einmal die Woche einen Ruhetag gemacht hier. Und den Leuten, die ihre Smetana erst am Dienstag kriegen, gesagt, kommt am Dienstag wieder. Weil es war schon wirklich eine Knochenmühle. Ihr könnt natürlich auch mal reingehen und fragen, ob sie wissen, was hier vorher drin war. Habt ihr ein bisschen Szene?
Ja, die Idee. Hallo.
Hallo. Kann ich bitte ein Espresso Macchiato haben?
Hier ist vielleicht was Kaltes.
Ja, aber vielleicht gibt es was auf Eis. Habt ihr so Kaffee auf Eis oder sowas?
Ja. Es ist an die Karte.
Ah ja, ich schau mal.
Wisst ihr eigentlich, was hier vorher drin war?
Der Bubble Tea.
Und vorher?
Ich glaube, das ist eine Wuschik-Level-Smith-Laden oder so.
Ja, die hat meinen Eltern gehört. Die haben den zugemacht.
Oh, wieso?
Ja, weil sie alt waren. Und, naja, also 25 Jahre ist ja auch relativ lang. Und wie läuft's bei euch?
Wir waren hier 3 Wochen.
Ah, ihr seid seit 3 Wochen jetzt hier drin?
2, 3 Wochen.
Ah, Marcel
also
Koch.
Das sind die Bar-Hotel, aber...
Hey, ich wünsche euch viel Erfolg hier.
Dankeschön.
In dem Eckchen. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf, Montag Ruhetag. Okay, dann Dienstag Ruhetag. Okay, dann Mittwoch Ruhetag. Du kannst es ja im Hinterkopf behalten.
Ja, dann mach
das. Naja, also wenn ich meine 2 Cent zu diesem Ort noch abschließend geben darf, ich bin schon ein bisschen wehmütig, wenn wir hier sind. Ich wünschte mir auch, meine Eltern hätten diesen einen Ruhetag die Woche mehr gemacht und sich ein bisschen geschont und hier nicht so aufgerieben. Gleichzeitig war es auch sehr schön, immer zu wissen, dass es diesen Ort gibt, wo meine Eltern sind, wo ich osteuropäisches Mineralwasser trinken kann und einfach sein darf. Und was auch ein bisschen schön ist manchmal, wenn so Leute in Leipzig sagen, na da am Adler, wo früher der russische Laden war, dass das so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis dieser Stadt eingegangen ist.
Ja. Warum sechsest du eigentlich nicht? Du bist doch in Leipzig aufgewachsen.
Das ist eine interessante Frage. Ich kann keine definitive Antwort geben, aber es gibt 3 Theorien. Die erste Theorie heißt Frau Heinze. Das war meine Deutschlehrerin, auch eine von den wirklich Guten. Sie hat mich in der 5. Klasse mal zur Seite genommen und gesagt, die übrigens selbst gesechselt hat, Dima, pass ein bisschen auf. Du fängst an zu sechseln. Mhm. Und scheinbar habe ich dann aufgepasst. Die 2. Theorie würde ich mal unter der nette Nazi Dirk Phänomen verbuchen und sagen, das ist einfach sehr oft die Menschen, die am grausamsten und gefährlichsten für mich waren, gesächselt haben und ich vielleicht intuitiv gedacht habe, so möchte ich nicht sprechen, so möchte ich nicht klingen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Zumal auch mein bester Freund in der Welt sächselt und ich auch super gern mit ihm sage, na mein Fenster, was hat er denn, was will er denn? So fremd ist mir das nicht, im Gegenteil. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich am ehesten sagen, dass ich, eben weil meine Herkunft so kompliziert ist, nicht an meiner Sprache erkennen lassen wollte, woher ich genau komme. Also die 11 könnten wir jetzt nehmen, die hier
ja,
gerade.
Ja, dann nehmen wir die, oder? Ja.
Nehmen wir die.
Die ist voll.
Scheint kuschelig zu werden. Ja. Springt rein, Freunde. Durchlaufen, durchlaufen, durchlaufen. Das ist das Konnewitzer Kreuz, das besonders aus Springer Medien und alle, die im Herzen welche sein wollen, für Ausschreitungen bekannt ist. Ich meine es jetzt ernst, es ist einfach sehr schikaniert und politisch inszeniert, dieses Viertel zu so einem komischen Kampfgebiet zu erklären, was dann auch wirklich sehr dankbar von den rechten Medien aufgegriffen wird. Und es ist einfach nicht wahr. Was auch ganz nett ist, dass sich auch nicht weiße Menschen in diesem Viertel sehr wohl fühlen und sicher. Und das war natürlich für den 18-jährigen kleinen Dimitri das große politische Paradies.
Hattest du dich damals bewusst dazu entschieden, herzukommen? Ja. Also nach Konnewitz, weil du das schon mitbekommen hattest, weil du davon gehört hattest?
Weil es hier eine funktionierende Antifa gibt,
ja.
Die dafür sorgt, dass dieser scheiß rechte Terror endlich aufhört.
Ja.
Ganz genau.
Hast du das jetzt, wenn wir so durch Grünau gelaufen sind, kommen da also die Erinnerungen natürlich schon, aber kommen da manchmal noch so Ängste oder so Unsicherheitsgefühle, dass da jemand um die Ecke kommt, wie die Leute, die da vorhin rumgelaufen sind, egal ob das jetzt Nazis sind oder nicht, aber dass man irgendwie doch noch mal auf die Fresse kriegt?
Nee, so unmittelbar ist es nicht. Aber also, es ist ja jetzt nicht ungefährlicher, wenn Rechtsextreme halt politisch legitimiert sind und eine realistische Machtperspektive haben.
Ja.
Damit meine ich nicht nur, also die müssen nicht regieren, um zu regieren. Es reicht auch, dass die CDU sie in allem nacheifert.
Ja.
Oder guckt euch den Asylkompromiss an.
Ja.
Das ist ein Desaster.
Ja.
Für das, was die europäischen Werte sein sollen. Also das ist, in der Hinsicht ist es einfach viel gefährlicher geworden, finde ich. Wir sind da.
Dieses Eckhaus,
erste Etage. Das war das Paradies.
Das mit dem Erker hier vorne.
Das mit dem Erker.
War das eine Einzimmerwohnung?
Das war eine Zweizimmerwohnung. Und ich weiß noch bis heute, wie sie riecht. Sie riecht so alt, altholzig. Manchmal haben Altbauten diesen Geruch an sich.
Ja,
und dann bin ich gleich so, ah. Oh.
Das war die Ankunft im Paradies.
Ja, und da vorne ist die berühmte Stockerstraße, die damals einfach komplett besetzt war. Und so paradiesisch war es dann aber gar nicht. Aber zumindest frei von physisch sichtbaren, gefährlichen Faschos.
Ja.
Es regnet.
Es regnet? Stimmt.
Oh,
schön.
Angenehm.
Ja.
Also Konnewitz war nicht das Paradies. Weder die Antifa noch die ganz gewöhnlichen Anwohner. Hat sich herausgestellt, das sind auch alles nur Menschen, die vielleicht bis zur letzten Raupe in Peru solidarisch sind, aber dann trotzdem nicht mit die Toilette putzen. Die Juden sind ja auch nicht fehlerfrei. Kann ich auch so aus der eigenen Erfahrung
allerdings
sagen. So weit bin ich. So viel habe ich gelernt.
Oh, das riecht gut. Sommerregen.
Herrlich.
Ich hoffe, ihr habt ungefähr den Roadtrip bekommen, den ihr euch erhofft habt.
Absolut. Sehr.
Das war total interessant, also
ja.
Weil man ja wirklich auch so durch die Zeiten mit dir gegangen ist und so. Wirklich toll, Leipzig so durch deine Augen zu sehen.
Ich habe mir so viel Koffein eingeflößt, wie es noch vertretbar war, um eine produktive Hyperaktivität zu bieten.
Jetzt der Regen hast du gut inszeniert, Dima.
Ja, das ist jetzt die dramatische Schlussszene.
Ja.
Ein bisschen ist für mich halt die Stadt, also natürlich ist Leipzig meine Stadt, ob ich will oder nicht. Ich habe mit keiner Stadt mehr Geschichte als mit dieser. Manchmal fühlt sie sich so an wie so ein blöder Bruder.
Also ein blöder Bruder?
Ja, wie so ein blöder Bruder. Natürlich bleiben wir Brüder oder Geschwister von mir aus. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber manchmal ist dieser Bruder einfach so ein Depp.
So ähnlich hat es Marion Kahnemann auch beschrieben. Also sie hat jetzt nicht dieses Bild beschrieben, aber sie hat von der Hassliebe zu Dresden erzählt. Vielleicht ein ähnliches Gefühl.
Ja, vielleicht hat es auch was von Hassliebe.
Ja, vielen Dank, Dima.
Dankeschön.
Dankeschön und tschüss.
Ciao. Der wird jetzt sicher nicht so voll sein wie auf der Hinfahrt, ne?
123, 24 und so weiter.
123,
24. Ja.
Wir haben ein perfektes Timing, das ist wirklich unglaublich.
Schon sitzen wir wieder im Zug zurück aus Leipzig. Es hat angefangen zu regnen, als wir die Stadt verlassen haben. Und wir fahren wieder nach Berlin. Lena.
So, das war Leipzig. Es waren ungefähr 50 Grad in Leipzig.
Du musst nicht immer übertreiben, Lena. Es waren keine 50 Grad.
Das ist eine Tatsache.
Es hat zum Schluss auch noch geregnet.
Ja.
Und es waren vielleicht 25 Grad.
Das war auf jeden Fall super heiß und sehr interessant. Es war wirklich eine ganz schöne, ganz persönliche Stadtführung, die wir da irgendwie bekommen haben, ne?
Ja,
von Dimitri Kuhlmann. Mir tun die Füße ein bisschen weh von vielen Laufen.
Aber das war schön, also weil wir ja auch so wie so mit der Straßenbahn gefahren, wir sind und haben so irgendwie diese Stadt durch seine Augen gesehen.
Und durch die Zeiten sind wir gereist ein bisschen, ne? Das war gespannt, ja. Ja.
Und was ich auch interessant war, also diese drei Stadtteile, also Grünau, seine Kindheit, dann Plagwitz, der Laden seiner Eltern, und dann Konnewitz, sein Erwachsenwerden. Also wirklich auch durch die Zeiten und auch die Atmosphäre dieser Orte war so jeweils total unterschiedlich.
Ne? Ja, und auch wirklich abgefahren, dass so, als wir in Grünau waren, da, ne, diese so Plattenbauviertel und so, da seine Nazi-Erfahrungen, also Erfahrungen mit Nazis und Schlägereien und bedroht worden und sowas, dass sich das so, also dann doch nochmal so in der deutschen Geschichte so gleich, ich muss eben an Henrik Beutz denken, an Nullerjahre, der eben aus seiner Jugend in Stralsund erzählt, in Knieper West. Und das ist so, ja, weiß ich nicht, so ganz verschiedene Geschichten, die sich aber dann doch irgendwie alle irgendwie berühren.
Ja, das stimmt. Ja, noch eine Stunde bis Berlin. Und dann, was machst du?
Gucken, vielleicht noch ins Strandbad, Plötzensee.
Was ist denn da los?
Party. Ist ein Geburtstag. Aber vielleicht gehe ich auch einfach nach Hause und mache gar nichts.
Das kannst du ja auch gut.
Das kann ich sehr gut.
Ja,
ich profi drin.
Ich gehe einfach nach Hause und mache gar nichts.
Mhm. Okay, Mama.
Prokrastinieren.
Und das passiert in der nächsten Folge.
Lena,
guten Morgen.
Morgen.
André Herzberg steht heute auf dem Plan.
André Herzberg, genau. Und den treffen wir am jüdischen Friedhof im Weißen See. Und ich glaube, da liegen auch Teile seiner Familie.
Da liegen auch Teile unserer Familie, oder?
Das klingt super total absurd. Es liegen Teile der Familie. Ja, es liegen Menschen, die zu unserer Familie gehörten, genau auch dort.
Ja.
Ja. Ja.
Sag mal, deine Eltern haben kein jüdisches Leben geführt in dem Sinne, oder?
Wir hatten auf dem Bücherschrank von meiner Mutter über den Lenin-Bänden einen Matzeteller zu stehen. Der kam aus ihrem Vater-Mutter-Haushalt und den hatte sie mit im Exil und hat ihn auch wieder mit zurückgenommen. Aus England wieder nach Deutschland und stand dann bei uns auf dem Bücherschrank.
Mhm.
Also es gab Signale, wenn man richtig gehört hat, sozusagen.
Und wolltest du die hören? Also wann hast du angefangen, dich wirklich dafür zu interessieren?
Naja, das klang am Anfang wie so ein wahnsinnig Märchen.
Ja.
Ein unglaubliches Märchen, unter dem allerdings Horror, wenn man sozusagen die Klappe so ein bisschen hochhob, dann schien darunter nur Sodom, Gomorra, Horror und Dreck zu sein.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Brasch. Produziert vom Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.